Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Hier ist dein Gastgeber, dein Host Stefan Ried. Und von Zeit zu Zeit mag ich sehr gerne mal ein Stückchen über die Stränge zu schlagen, mal heiße Eisen anzufassen, wie das Thema Impfung, was ich schon hatte. Und heute soll es um das Thema ADHS gehen. Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Lernschwierigkeiten, Ticks, alles das, was bei Kindern heutzutage so präsent ist. Und ich gebe mal einen Blick, einen kleinen Einblick darin, was Osteopathie darüber denkt, welche Möglichkeiten ich sehe, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und auf vielfachen Wunsch auch, wie das Ganze möglicherweise eine Alternative sein kann zu dem klassischen schulmedizinischen Weg. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Dein Stefan Ried. Mittlerweile habe ich fast täglich mindestens ein Kind in meiner kinderosteopathischen Praxis, das in irgendeiner Form in den Bereich ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, fallen könnte. Mit all den Ausprägungen, die sich heutzutage im Vorschulalter bereits und dann im Grundschulalter zeigen könnten. Leider wird die Diagnose auf ein wirkliches Syndrom viel, viel zu schnell gestellt, meiner Meinung nach. Meine Erfahrung ist auch, seitdem Erzieher, Lehrer auch auf diese Richtung geschult werden, was da alles drunter fallen könnte. Und ehrlich gesagt sind die Symptome sehr, sehr vage und beinhalten viele, viele Dinge, die auch in Einzelausprägungen auftreten könnten und somit kein Syndrom ausmachen. Seitdem ist die Anzahl von möglichen Verdachtsdiagnosen viel, viel größer. Nach dem Prinzip, wo Aufmerksamkeit hinfließt, fließt auch Energie hin. Und umgekehrt sehen plötzlich Erzieher, Erzieherinnen bereits schon in der Vorschule Kinder mit dem Verdacht von ADHS, weil sie gerade am Wochenende auf einer Fortbildung in diesem Bereich waren. Nicht immer, und es soll kein Bashing sein, sondern wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir ein Syndrom, ein neues sozusagen, auf den Markt bringen, dass es in irgendeiner Form auch unsere Aufmerksamkeit dahin fließt, welche Symptome welches Kind zu den verschiedenen Themen passen könnte. Mögliche Symptome, die tatsächlich auf ein anwesendes Aufmerksamkeitsproblematik, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hinweisen könnten, wären eine wirklich geringe Ausdauer mit dem Thema Beschäftigen bei intellektuellen Leistungen beim Spielen. Wobei ich gleich hier eingrenzen muss, dass wenn ich dann Kinder, die so eine Diagnose im Raum stehen haben, in meiner Praxis habe und sie können sich lange und ausdauernd mit Dingen beschäftigen, die ihnen Spaß machen, wenn ich ihnen auf der spielerischen Ebene begegnet bin, dann muss ich sofort ein dickes, dickes Fragezeichen dahinter machen. Aber wir kommen dazu noch später. Überschießende, und das ist natürlich häufig das Hauptsymptom, Hyperaktivität. Also Kinder, die sehr, sehr aktiv sind, körperlich und ansonsten vielleicht nicht hinwissen mit dieser Energie. Meine Frage an alle Erwachsenen: Was definiert, ob etwas hyperaktiv ist? Ist es nicht vielleicht unsere Unteraktivität manchmal, unsere Gedämpftheit, unsere manchmal Schlafmützigkeit, Entschuldigung, die uns so diese ganze Lebensenergie, die es aus Kindern raussprudeln möchte, uns als unnormal empfinden lässt? Nehmen wir doch mal hyperaktive Kinder als eine Anregung dazu, dass unser verdammtes Leben häufig vielleicht an manchen Stellen tranfunzelig geworden ist. Andere Symptome können Achtlosigkeit, Verträumtheit und Impulsivität sein, der Schulmedizin nach. Impulsivität beinhaltet unter anderem wütend sein können oder richtig sich was aufregen können bei Kleinigkeiten. Entschuldigung, all diese drei Dinge zusammengenommen können im Einzelfall einzeln auftretend wunderbare, notwendige Dinge sein, die uns im Leben später auch wir brauchen. Distanzlosigkeit, hier kommen wir schon eher in den Bereich, der dann wirklich häufig zu Problematiken führt, wenn Kinder eben die Grenzen von anderen Kindern nicht respektieren können und nicht respektieren möchten und dementsprechend auch häufig, wenn sie schon im Spiel auffällig sind, in der Gruppe manchmal isoliert sind. Und die letzten zwei Punkte, die dazu führen könnten zu dieser Verdachtsdiagnose, sind wirklich Verzögerungen der motorischen Entwicklung und der sprachlichen Entwicklung. Es gibt eine Menge mögliche Symptome mehr, sodass ein ADHS diagnostiziert werden könnte. Dafür gibt es Fachleute. Ich rate aber wirklich allen Eltern, bevor sie sich in die Hände begeben einer solchen Maschinerie, die das dann austestet, Intelligenztests macht, andere Tests, standardisierte Tests macht, sich den Fragen, den unbequemen Fragen, die ich gerade schon ein bisschen aufgeworfen habe, wirklich sich denen zu stellen und gut zuzuhören, wirklich aufmerksam zuzuhören, ob nicht hier von den Dingen, die ich heute aus osteopathischer Sicht noch aufführe, etwas eher in Frage kommen könnte. Denn wenn Kinder mit Hyperaktivität, Zappeligkeit, fehlende Aufmerksamkeit, Leistungsprobleme in der Schule, fehlende Noten, schwierige Konzentration bei den Hausaufgaben, Lernstörungen, Kopfschmerzen und so weiter zu mir kommen, dann ist tatsächlich die Frage zu differenzieren, was ist eigentlich das Hauptproblem? Eine echt, wirklich diagnostizierte ADHS, früher hieß es hyperkinetisches Syndrom, oder sind es wirklich Konzentrationsprobleme, wobei dann die Frage besteht, sind sie immer anwesend, wie schon eben gesagt, die Konzentrationsstörung, oder nur dann, wenn die Thematik, denn Jungs sind ja bekanntermaßen 2 bis 9 Mal mehr betroffen von der Diagnostik ADHS, sind die Dinge, die wir Kindern mit 6, 7 Jahren präsentieren, vielleicht einfach nichts in der Schule, auf das sie sich gut konzentrieren können. Kann also ein junger Mann bei mir dann mit ADHS im Fragezeichen im Wartezimmer schon wunderbar sich mit den dargebotenen Kaplersteinen beschäftigen und wundervolle Sachen bauen, weiß ich schon. Ich werde erneut ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Lernstörungen und so weiter, das ist immer die Frage, ehrlich gesagt, auch auf das Umfeld. Und das kann nie das Ziel einer osteopathischen Behandlung sein, Menschen besser kompatibel für ein System zu machen. Ich wiederhole mich da gerne, was tatsächlich Kindern eine Lernumgebung bietet, die in vielen, vielen Bereichen nicht mehr dem entsprechen, was wir heute eigentlich wüssten. Wir wüssten heute so viel mehr über Schule, sie wird sich wahrscheinlich nicht grundlegend ändern, aber wir wüssten, wenn wir sie nochmal neu bauen müssten, wäre sie auf zu 99% nicht mehr so, wie sie heute wäre. Von den Uhrzeiten, von den Lernumgebungen, von den räumlichen Gegebenheiten, von allem wissen wir so viel mehr, was eigentlich Kinder brauchen. Und vielleicht sind es unsere jungen Männer, die uns das häufig eben zeigen. Dann ist die Frage, wann darf denn wirklich die Diagnostik eines echten ADHS gestellt werden? Und meiner Meinung nach sind es 2 wichtige Punkte. Niemals, niemals früher, als wenn die Probleme mehr als 6 Monate mindestens bestehen. Und jetzt kommt mein zweiter und wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir als Eltern mit auf den Weg geben möchte. Es muss, dieses Symptom muss in 2 wichtigen Lebensbereichen bestehen bleiben. Also alle Kinder, die zu mir kommen und ich die Eltern frage, von wem haben sie denn die Rückmeldung bekommen oder von wo ist diese Hyperaktivität, Zappeligkeit, wo ist die Konzentrationsprobleme, wo treten die auf? Im Sportverein, in der Schule, zu Hause, bei den Großeltern, bei Freunden, im Urlaub und es müssen mindestens 2 wichtige Lebensbereiche bestehen bleiben. Wenn es nur der Kindergarten ist, nur die Schule, nur die Kita, wenn es nur der Hort ist, mache ich ebenfalls, erlaube ich mir ein dickes Fragezeichen dahinter zu machen, ob es nur in diesem speziellen Umfeld der Rahmen ist, in dem sich das Kind bewegt, das, wo das Kind eigentlich nur um Hilfe schreit durch sein Verhalten. Schulmedizinisch nämlich, und das ist der Punkt, weswegen ich so viele Fragezeichen mache, wird die Behandlung häufig durch ein Präparat behandelt, das den Wirkstoff Methylphenidat enthält, ein Amphetamin, ein Aufputschmittel, meistens bekannt als Ritalin. Das ist nicht Shishi, das ist nicht Pillepalle, das ist nebenwirkungsreich, es ist manchmal notwendig. Ich kenne Kinder mit hirnorganischen Ursachen für eine ADHS, das heißt Kinder, die in ihrer Entwicklung, embryologischen Entwicklung, hirnorganisch geschädigt wurden durch ein Sauerstoffdefizit, durch eine wie auch immer geartete, tatsächlich genetische Veränderung, durch den Missbrauch von Alkohol oder Drogen. Ich bekomme regelmäßig Kinder von Pflegemüttern hier bei mir in der Nähe und diese Kinder hatten leider sehr, sehr ungünstige Voraussetzungen in ihrem Heranreifen. Dann gibt es hirnorganische Ursachen für diese Aufmerksamkeitsproblematik und so weiter. Das heißt, der Hirnstoffwechsel ist beeinträchtigt und dann ist wahrscheinlich eine begleitende und Behandlung mit Ritalin notwendig. Bei allen anderen, mein Häkchen und Fragezeichen. Was ist aber die Idee einer osteopathischen Behandlung bei solchen Themen? Die Idee ist, alle möglichen Belastungen, vor allen Dingen auf das Nervensystem eines Kindes, soweit es geht, wegzunehmen und runterzufahren. Wir werden in der Osteopathie zum Beispiel die Augenmotorik eines beginnenden Grundschülers, der auffällig wird, testen. Wir werden nicht auf die Sehschärfe testen, das machen Optiker und Augenärzte, sondern wir werden auf die Augenmuskeln, auf die Akkommodation, auf das Nah- und das Fernsehen testen. Denn das ist etwas, was plötzlich Kinder machen müssen. Sie müssen ständig an die Tafel schauen und wieder auf den Schreibtisch, an die Tafel. Und wenn diese sogenannte Akkommodation, das Nah- und Fernsehen, ja, schnell ermüdet aus verschiedenen Gründen, werden die Kinder unaufmerksam. Schauen zum Fenster raus, träumen, je nach Ausprägung des Kindes Charakter, machen Blödsinn mit dem Nachbarn, kloppen sich mit dem Nachbarn oder spielen lieber was anderes. Wir testen die Augen, wir testen das Hören, wir testen alle Reizverarbeitung und Aufnahmesysteme des Körpers. Wir schauen uns also die funktionellen Augenmuskelnstörungen an, nehmen eventuell einen sogenannten Funktionaloptometristen mit ins Boot, der uns das bestätigen kann und der mit den Kindern dann die Augenmotorik, die Augenbewegungen trainieren kann. Wir wiederum werden vor allen Dingen Nervenstrukturen und die Umgebung, die Orbita und den Hirn, den Bereich des Gehirnes, das heißt die Schädelbasis behandeln, in der die Nerven für die Augen durchlaufen. Wir schauen uns die obere Halswirbelsäule an, vor allen Dingen die Kompression der oberen Halswirbel zwischen dem Hinterhaupt und dem ersten Halswirbel. Gibt es häufig zurückgehaltene Kompressionen, Stauchungen aus, ja, Stürzen, Unfällen, Krankheiten, aber vor allen Dingen aus Geburtsprozessen. Bedeutet, wir haben häufig eine lange Historie, wenn wir also das Kind erzählt mir, meinen Händen, häufig eine Geschichte, dass ich den Eltern dann sagen kann, und wahrscheinlich gab es schon früher Andeutungen dafür. Vielleicht war das Kind als Baby schon manchmal ein Schreikind, wie vielleicht war es, hat es vermeintlich Koliken gehabt, vielleicht gab es damals schon eine kleine Seitigkeit mit dem Köpfchen. Das ist ganz, ganz häufig so, dass es eine Historie gibt, die dann erst einen Sinn ergibt, auch für die Eltern. Und dann öffnen sich Türen für dich, wenn du als Eltern plötzlich siehst, da versteht jemand mein Kind, da versteht jemand mich und ich weiß, es gibt eine Geschichte dazu, die ganze Geschichte. Das Kind wird zum ersten Mal angenommen und gesehen. Fehlfunktionen, das heißt zurückgehaltene Spannungen aus dem Geburtsprozess, dem sogenannten Molding, des Hinterhauptes, des Os Occipitale, was natürlich sehr häufig bei einem Kaiserschnitt, beim Notkaiserschnitt passiert, aber auch bei Kristeller-Handgriff von oben nachdrücken oder anderen Kräften, die auf das Hinterhaupt einwirken können, die versuchen wir zu lösen. Denn im Hinterhauptsbereich sitzen ganz, ganz wichtige zentrale Steuerungsbereiche. Erstens das Sehzentrum, natürlich das Zentrum unserer Feinmotorik, unserer Feinregulation, unserer deshalb die motorischen Entwicklungsverzögerungen von Kindern häufig. Das Kleinhirn, die Feinkoordination, der Pinzettengriff, Dinge, die Nervenkerne liegen im Hinterhauptbereich. Der Vagusnerv tritt dort durch das Foramen jugulare als einer der Hirnnerven aus dem Schädel aus. Der sorgt für Ruhe, Verdauung, Schweißsekretion, Schlaf. Wenn es als Kind nicht schon behandelt wurde, als kleines Kind, als Baby, als Säugling, wenn es als Schreikind oder als Spuckkind, als Speikind in die Behandlung der Osteopathie kam, dann ist es vielleicht jetzt interessant. Vielleicht gibt es Fehlspannungen im Bereich der Membranen, der Hirnhäute, die das Gehirn sicher durch den Geburtskanal durchtransportiert haben. Stichwort hier eine Saugglockengeburt, die sehr viel Spannung auf diese Membranen bringt. Mögliche Entzündungen, Meningitis, Reaktionen auf eine Meningokokken, Impfung. Also alles Möglichkeiten, wie die Spannungen der Membranen, die wie eine Eihaut unter der Eischale des Schädels liegen und das Gehirn in seiner Entwicklung hemmen können. Das ist alles interessant für einen Osteopathen. Du siehst also unglaublich ein Potenzial, was ich da sehe bei vielen Kindern, die schon vorher gebrandmarkt und abgestempelt wurden. Und ich bin, das Osteopathen sind die Ersten, die nach Gesundheit suchen. Nach all den zurückgehaltenen Kräften, nach dem, was eigentlich sich ausdrücken will. Das Gehirn will durch Verdrängung nach außen wachsen, will sich entfalten und wir öffnen die Tür und die Kinder gehen häufig durch. Man muss sich darauf einrichten, es ist kein Wunderwerk. Es braucht seine Zeit, es braucht 3, 4, 5 Behandlungen. Manchmal braucht es auch ein halbes Jahr regelmäßige Behandlungen, alle 2 Wochen. Es sind unterschiedliche unterschiedliche Verläufe von unterschiedlichen Kindern. Jedes Kind ist da absolut, absolut anders. Ich sehe wirklich Osteopathie als eine der ganz berechtigten, ernstzunehmenden Behandlungsarten beim ADHS. Ob das kausal ist oder begleitend, um möglichst schnell diese riskanten und nebenwirkungsreichen Medikamente ausschleichen zu können. Ich sehe auch, dass es eben, und deshalb dieser Podcast, ich sehe auch, dass es so, so wichtig ist. Es ist einer der Gründe, warum wir häufig sagen, kleine Kinder, bitte, wenn es da schon Indizien gibt für eine nicht ganz freie, spannungsfreie Entwicklung, frühzeitig zum Osteopathen in die sogenannten osteopathischen Vorsorgeuntersuchungen. Denn Osteopathie will am liebsten, denn wie der Zweig gebogen ist, so wächst der Baum, hat William Garner Sutherland gesagt. Wir wollen präventiv arbeiten. Wir wollen am liebsten frühzeitig so nah an der Quelle wie möglich arbeiten und dann das aus dem Weg räumen an kleinen Fehlspannungen, wo die Schulmedizin häufig sagt, ja, das verwächst sich, das ist kein Problem, der Schädel wird schon wieder gerade, das Kind findet von selbst eine mittlere Kopfposition oder die frühkindlichen Reflexe, der ständige Schreckreflex, der Mororeflex, der verwächst sich schon von selber mit 9 Monaten, das gibt sich schon. Das Kind läuft noch auf 10 Spitzen mit einem Jahr, anstatt über die Fersen abzurollen. Das läuft halt 1,5 Jahre auf 10 Spitzen, das verwächst sich. Wir sehen einfach, dass es häufig sinnvoll sein kann. Nochmal mein Leitspruch, nicht jedes Kind bitte zum Osteopathen schleifen, aber sich damit beschäftigen könnte das, diese osteopathischen Vorsorgeuntersuchungen. Ich habe dir nochmal den Link geschickt zu meiner, mit dazu angehängt zu meinem Blogartikel zum Thema osteopathische Vorsorgeuntersuchungen, wann sind sie Sinn. Da kannst du es nochmal wunderbar nachlesen, zu welchen Schnittpunkten der kindlichen Entwicklung es dann sinnvoll sein kann, wenn es nicht mühelos, neugierig, entspannt, spannungsfrei in diese Welt voller Möglichkeiten geht, ob es dann sinnvoll ist, das Kind mal zu einem qualifizierten, empathischen, offenen Osteopathen zu bringen, der dein Kind mit bedingungsloser Liebe empfängt. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Eine Folge, die mir wirklich am Herzen liegt. Ich hoffe, das hast du gehört. Teile sie mit so vielen Menschen wie möglich. Dein Stefan Ried. Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge inklusive des Links zum Blog zum osteopathischen Vorsorgeuntersuchung findest du in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn likest, teilst und dass ich so in deinem Leben und dem deiner Liebsten einen kleinen, aber möglichst feinen Unterschied machen darf. Dein Stefan Ried.